ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Es geht langsam auf die Sommerferien zu. Und wenn die so regnerisch werden wie die letzten Wochen, dann ist Kino eine gute Alternative. Wir schauen gleich auf den neuen Film von Richard Linklater, A Killer Romance, der gerade angelaufen ist. Und wir blicken zurück auf das internationale Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary. Außerdem ein neues Hörbuch von Marc-Uwe Kling und ein Porträt der Streetart-Künstlerin Hera. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland macht sich im öffentlichen Raum nicht nur durch Fahnen und Trikots aller Art bemerkbar, sondern auch durch Street Art. In allen 11 EM-Austragungsorten nämlich entstanden großformatige Wandbilder im Auftrag der gemeinnützigen Organisation Viva Con Agua. In Frankfurt wurde es von der Streetart-Künstlerin Jasmin Siddiqui gestaltet, die unter dem Künstlernamen Hera bekannt geworden ist. Aufgewachsen in Frankfurt-Höchst, reist sie seit über 20 Jahren durch die Welt. Jetzt ist Hera, alias Jasmin Siddiqui, an den Main zurückgekehrt mit einem monumentalen Werk. Jan Tussing stellt sie vor.
In der internationalen Graffiti-Szene ist Jasmin Siddiqui ein Promi. Unter dem Künstlernamen Hera reist die gebürtige Frankfurterin durch die halbe Welt. Ihre Werke stehen in Museen und Galerien in Paris, London und Los Angeles. Und selbstverständlich auch in Frankfurt. Wer ihre großformatigen Graffitis einmal gesehen hat, erkennt ihren markanten Stil sofort wieder. Fast immer bildet sie Menschen mit Tieren ab.
Mein eigener Stil, gerade bei den großen Wänden, macht besonders viel Spaß. Der beginnt mit ganz banalem Handwerk, eine Farbrolle, und das Bild entsteht in dem Freestyle-Prozess, der eine Ganzkörpererfahrung eigentlich ist.
Ganzkörpererfahrung deshalb, weil Hera riesige Häuserfassaden bemalt. Zuletzt an der Außenfassade des Fleming Hotels in Frankfurt, schräg gegenüber vom Hospital zum Heiligen Geist. Auf einer Höhe von rund 50 Metern hat sie eine Mutter mit ihrem Kind gemalt. Beide tragen eine Adlermaske auf dem Kopf und schauen in die gleiche Richtung. Das Kind sitzt im Schoß der Mutter und hält einen Fußball in der Hand.
Mir geht es um die Emotionalisierung der Menschen, und wenn sie dann einmal das Gefühl haben, angesprochen zu sein, zum Beispiel durch Augen, die eben anschauen und auffordern, kommunizieren mit mir, dann sind sie auch interessiert genug, um sich die Mühe zu machen, zu lesen.
Den Satz zu lesen, den Jasmin unter das Bild schreibt. Unter dem Graffiti von Mutter und Kind mit Adlermaske steht zum Beispiel: Find what moves you and pass it on. Finde, was dich bewegt, und gib es weiter. Eine Botschaft im monumentalen Format zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft.
Ich habe nicht immer groß gemalt, das wurde immer größer. Und ich hoffe einfach, Ideengeberin zu sein für die kleinen Individuen in unserer Gesellschaft oder Menschen, die sich klein fühlen, die gar nicht klein sind, aber nicht wissen, was sie alles tun können. Und wenn die mich dann an der Wand sehen und vor allen Dingen mich als Frau auf einer Hebebühne, die eigentlich in dem Kontext Baustelle, was eine männliche Domäne ist, gesehen wird, wenn die mich dann da oben sehen, dann eröffnet das ja einfach Möglichkeiten für sie selbst.
Auf triste Betonfassaden bringt Jasmin Menschlichkeit. Die Künstlerin macht so den Grundgedanken des Hip-Hop sichtbar, nämlich sich selbst zu ermächtigen, mit den wenigen Mitteln, die man hat. So wie sie selbst damals in Frankfurt Höchst als Tochter einer deutschen Mutter und eines pakistanischen Vaters.
Meine Helden, Heldinnen in den Bildern sind auch wieder, und wahrscheinlich geht es auf meine Familie zurück, immer die, die am Rand sind, die Marginalisierten, die vielleicht auch irgendwo ausgeschlossen sind vom Licht, von der Gesellschaft, von der großen Bühne.
Jasmin Siddiqui hat sich die Bühne einfach genommen. Street Art, poetisch und sozialkritisch. Ob große Leinwand oder kleines Bild. Die außergewöhnliche Frankfurterin hat sich einen eigenen Kosmos erschaffen, umgeben von Figuren, denen sie sich verbunden fühlt.
Die Streetart-Künstlerin Jasmin Siddiqui alias Hera, vorgestellt von Jan Tussing. Der US-amerikanische Regisseur Richard Linklater ist bekannt für sehr langfristig angelegte Filmprojekte. So ließ er in der Before-Trilogie Julie Delpy und Ethan Hawke über einen Zeitraum von 20 Jahren über die Liebe und das Leben nachdenken. Und in Boyhood sah er einem Jungen 12 Jahre lang beim Erwachsenwerden zu. Linklaters neuester Film A Killer Romance passt gar nicht zu diesen tiefgründigen Langzeitprojekten. Es ist vielmehr ein leichter Sommermix aus romantischer Komödie und Action-Thriller über einen vermeintlichen Auftragskiller. Und doch gibt es einen philosophischen Überbau. Julia Haunks hat A Killer Romance schon gesehen.
Gratuliere, Gary. Du wurdest gerade zum Auftragskiller befördert.
Für seinen ersten Auftritt als vermeintlicher Auftragskiller muss sich Gary vom Kollegen erstmal eine lange Hose leihen. Eigentlich unterrichtet der mit 30er im Hauptberuf Psychologie an der Uni. Als Technik-Nerd unterstützt er die Polizei von New Orleans im Nebenjob bei Undercover-Einsätzen. Wenn die Polizei Menschen überführt, die einen Mord in Auftrag geben wollen, passt er im Hintergrund auf, dass die Abhörtechnik funktioniert. Mit seiner altmodischen Brille und der kurzen Hose ist Gary so ziemlich der uncoolste Typ, den man sich vorstellen kann. Doch als der eigentliche Lockvogel kurzfristig ausfällt, muss er sich nun in jemanden verwandeln, dem der potenzielle Kunde abnimmt, ein Auftragskiller, ein sogenannter Hitman zu sein.
Wir sind hier für dich da. Wir greifen sofort ein, wenn irgendwas unrund läuft.
Die Zeit rennt, schnapp dir Jaspers Mikro.
Überraschenderweise entpuppt sich Gary als Naturtalent. Fortan liefert er der Polizei einen Schuldigen nach dem anderen.
Ich war immer zu schüchtern, um Schultheater zu spielen, aber jetzt hatte ich meine Bühne gefunden. Und jede Festnahme war wie Standing Ovations.
Mit großer Freude am Rollenspiel wirft sich Hauptdarsteller Glenn Powell in zig verschiedene Maskierungen. Perücken, falsche Zähne, Akzente. Der Film nimmt jeden Spaß mit und inszeniert den Hitman als Projektionsfläche seiner Auftraggeber. Für den einen sieht der perfekte Killer aus wie James Bond, der nächste vertraut lieber einem großflächig tätowierten Hillbilly. Für den gehemmten Gary selbst werden die Rollenwechsel zum Selbsterfahrungstrip zu unterdrückten Seiten seiner Persönlichkeit. Schwierig wird es erst, als er in seiner Rolle als Auftragskiller Ron die attraktive Madison kennenlernt. Sie will ihren brutalen Mann ermorden lassen. Doch Gary, alias Ron, bringt es nicht übers Herz, die verzweifelte Frau ins Gefängnis zu bugsieren und rät ihr vom Auftragsmord ab. Als sich die beiden verlieben, wird die Situation leidenschaftlich und extrem kompliziert. Nicht nur, weil Gary jetzt in der Rolle des sexy abgebrühten Hitman Ron feststeckt.
Und du tötest Menschen für Geld.
Nenn mich Gentleman Killer, ich weiß es zu schätzen.
Ich habe dich gegoogelt, aber ich finde nichts. Als würdest du nicht existieren.
Vielleicht bin ich nur eine Fantasie von dir.
A Killer Romance spielt mit popkulturellen Fantasien der Figur des Auftragskillers und auch mit verschiedenen Männlichkeitsbildern. Das alles untergebracht in einem wilden Mix aus Romanze, Verwechslungskomödie, Krimi und Action-Thriller. Bis die eigentliche Handlung in Gang kommt, dauert es zwar ein bisschen, aber im zweiten Teil nimmt sie dann mit immer neuen Wendungen Fahrt auf. Die Dialoge sind schnell und witzig. Dem Hauptdarstellerpaar Glenn Powell und Audria Ahona nimmt man sowohl die erotische Anziehungskraft als auch die große Liebe ab. Bei aller Leichtigkeit gelingt es Regisseur und Co-Drehbuchautor Richard Linklater zudem, mit seiner Geschichte interessante Gedanken über die Konstruktion des Selbst aufzuwerfen. Kann ein Mensch seinen Wesenskern verändern? Was macht seine Identität aus? Und wenn das Selbst nur eine Rolle ist, die wir jeden Tag spielen, könnte man dann mit ein bisschen Mut nicht einfach eine aufregendere Rolle spielen? Der falsche Hitman schafft es auf jeden Fall, den lässigen Ron in sich zu entdecken und mit dem einfühlsamen Gary zu einer Art perfekten Mann zu verschmelzen. Dass dazu noch der austrainierte Körper eines Glenn Powell kommt, schadet auch nicht. A Killer Romance ist vermutlich nicht der tiefgründigste Film von Richard Linklater, aber einer der unterhaltsamsten. Und mit Sicherheit eine der besten Krimikomödien der letzten Jahre.
Meint Julia Haunks, A Killer Romance von Richard Linklater, jetzt im Kino. Was in unsere Kinos kommt, haben Fans und Kritiker oft schon Monate zuvor bei einem Festival gesehen. Unter den sogenannten A-Festivals wie Cannes oder Berlin ist das im tschechischen Karlovy Vary, zu Deutsch Karlsbad, eines der kleinsten. Und doch hat es schon immer eine besondere Rolle gespielt als Schaufenster des mittel- und osteuropäischen Films, für Independent- und Dokumentarfilmproduktionen, als Festival für ein internationales Publikum von Kinoenthusiasten. Gerade ist in Carlo Vivari das 58. internationale Filmfestival über die Bühne gegangen. Ich war dort und habe ein paar persönliche Highlights mitgebracht. Endlos lange Reihen von weißen Containern, dicht an dicht. Darin Menschen, die auf Matratzen liegen. Menschen, die sich auf Gaskochern etwas zu essen machen. Menschen, die um sich schlagen, weil sie es nicht mehr aushalten. Ein Flüchtlingslager in Griechenland ist der Schauplatz des Films Xoftex. Er erzählt von Nasser und Yassin, zwei Brüdern, die auf einem Schlauchboot aus Syrien geflohen sind. Ihre Schwester ist dabei ertrunken. Action. Ohne Perspektive leben Nasser und Yassin im Lager Xoftex. Doch unter diesen erbärmlichen Bedingungen machen die beiden Kunst. Sie drehen mit dem Handy kleine Filme und führen sie vor. Nasser erschafft aus Spiegeln und Ästen eine Raumskulptur. Nur so entkommt er seinen Albträumen. Ausgehend von einem Theaterworkshop in einem griechischen Flüchtlingslager hat Regisseur Noah Stesche diesen Film realisiert, der als deutscher Beitrag im Wettbewerb von Carlo Vivari läuft. Eine künstlerische und zugleich höchst authentische Darstellung des Flüchtlingselends an den Grenzen Europas in eindringlichen Bildern. Ein scheinbares Idyll. Slava und Anja leben in Kharkiv und kennen sich seit ihrer Kindheit. Im Kunststudium wurden sie ein Paar, gemeinsam arbeiten sie an märchenhaften Porzellanskulpturen. Doch der russische Überfall auf die Ukraine hat den Krieg ins Land gebracht. Slava geht mit anderen Künstlern zur Armee, um den russischen Vormarsch aufzuhalten. Die Porzellanfiguren begleiten die Kämpferinnen und Kämpfer. Ihre Liebe zur Kunst lebt weiter, auch im Krieg. Porzellankrieg, so heißt die ukrainisch-australisch-amerikanische Produktion von Regisseur Brandon Bellomo, der von seinen Protagonisten selbst gedrehtes Material zu einer poetischen Kriegsdoku montiert hat.
Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Weiner. Stojíme!
An eine andere russische Invasion erinnert der tschechische Spielfilm Vilni, Wellen, an den Einmarsch von Truppen der Sowjetunion und des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei 1968. Die Helden des Dramas sind Radiojournalisten, die die neuen Freiheiten des Prager Frühlings gegen die sowjetischen Okkupanten verteidigen. Authentische Figuren wie Radiomoderator Milan Weiner oder Korrespondent Jiří Dienstbier, der spätere tschechoslowakische Außenminister, werden hier zu Spielfilmhelden. Eine sehenswerte Weltpremiere in Carlo Vivari, nicht nur für das tschechische Publikum.
Ciao, Junge. Kati?
Ja. Weet ik veel. Maar een dokter.
Eine von vielen kleinen, aber liebevoll erzählten Geschichten ist die des niederländischen Regisseurs Peter Hogendorn, Drei Tage Fisch, der in Carlo Vivari im Wettbewerb läuft. Dick bekommt Besuch von seinem Vater, der als Rentner in Portugal lebt. Vater und Sohn streifen beinahe wortlos durch die Stadt, unfähig, ihre Liebe zueinander auszudrücken. Eine große Nähe bei gleichzeitiger Sprachlosigkeit. Hogendorns Film zeigt dies in eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern. Solche Kinoentdeckungen sind es, die das internationale Filmfestival von Carlo Vivari immer wieder zu einem spannenden Erlebnis machen. Vom Filmfestival zum Kino im Kopf. Das nämlich entsteht beim Lesen oder noch besser, wenn einem vorgelesen wird. Also zum Beispiel beim Hörbuch. Das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen, stammt von Marc-Uwe Kling, der vor allem mit seinen Känguru-Chroniken bekannt geworden ist. Es folgten Kinderbücher und Kalender, ein Fantasy-Roman und die KI-Satire Quality Land. Jetzt hat Marc-Uwe Kling einen düsteren Thriller geschrieben. Views heißt er, auf dessen schlichtem Cover vor allem eins auffällt, eine Triggerwarnung. Das Buch enthalte Inhalte, die manche Menschen als verstörend empfinden können. Davon hat sich meine Kollegin Leonie Berger nicht abschrecken lassen und hat sich die Hörbuchfassung von Views angehört. Gelesen wird sie, wie immer bei Marc-Uwe Kling, vom Autor selbst.
Irgendetwas gerät aus den Fugen. Man spürt es förmlich in der Luft.
Schuld ist ein grauenhaftes Video, das sich wie ein Virus im Internet verbreitet. Es zeigt die Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens. Das Mädchen ist Lena Palmer, die seit ein paar Tagen vermisst wird. Die vier Täter sind dunkelhäutig und sprechen Französisch mit Akzent. Das BKA ist alarmiert und weist den Fall seiner Ermittlerin Yasira Saad zu. Nicht ohne Grund, wie sie von ihrem Chef Stefan Gebhardt erfährt.
Die Innenministerin persönlich hat angeregt, die Ermittlungen von einer Nicht-Deutschen leiten zu lassen. Das Kompositum Nicht-Deutsche begleitet der Chef mit Anführungszeichen in der Luft. Yasira erwidert nichts. Sie fragt sich, ob es von gesellschaftlichem Fortschritt zeugt, dass sie immerhin nur noch in Anführungszeichen eine Nicht-Deutsche ist. Indem man ihnen den Fall übergibt, fährt Gebhardt fort, wollen mein Chef und der Generalbundesanwalt und die Innenministerin zeigen, wie liberal und progressiv sie sind, wie wenig von Vorurteilen behaftet. Verstehe, sagt Yasira. Die Chefetage versucht, der vorhersehbaren Kritik von links, in der Polizei gebe es rassistische Tendenzen, von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich möchte noch hinzufügen, sagt Gebhardt und lächelt, dass ich mich geweigert hätte, diesem Wunsch nachzukommen, wenn ich den Fall nicht gleichzeitig an eine meiner fähigsten und kompetentesten Beamtinnen hätte übergeben können. Ist fähig und kompetent nicht irgendwie dasselbe? Fragt sich Yasira, nickt aber artig. Ein Kompliment vom Chef sollte man nicht auseinandernehmen.
Das Kompliment heißt aber auch, der Druck ist groß. Zunächst beginnt die Polizeiarbeit, wie man sie aus jedem Krimi kennt. Das Umfeld des vermissten Mädchens, der Vater, die Schule, der deutlich ältere Freund, der seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf bewusstseinserweiternder Substanzen zu bestreiten versucht und offenbar selbst sein bester Kunde ist. Dazu das Video. Wer könnten die Täter sein? Wo der Tatort? Aber obwohl Yasira und ihr Team alles versuchen, finden sie nichts. Gar nichts. Die Zeit drängt, schon bald tauchen neue Videos auf, diesmal aus der rechten Szene. Eine Gruppe, die sich Aktiver Heimatschutz nennt, ruft zu Racheaktionen und Selbstjustiz auf. In der aufgeheizten Stimmung bekommt Yasira zu spüren, dass sie das Gesicht der Ermittlungen ist. Auf dem Heimweg in der S-Bahn wird sie angepöbelt. Der Typ ist einen Kopf größer und wohl doppelt so schwer wie sie.
Im Gegensatz zu dem, was einen das moderne Action-Kino glauben machen will, ist das ein Problem. Selbst für eine Frau mit Kampftraining. Die Typen haben meist einen nicht zu unterschätzenden Massevorteil. Aber das Arschloch ist betrunken, verlangsamte Reaktionen. Also schlüpft Yasira unter dem Arm durch, mit dem sich der Kerl an der oberen Haltestange festhält, steht nun hinter ihm, nimmt seinen anderen Arm und dreht diesen auf seinen Rücken. Er schreit überrascht auf, als sie seine Finger nach hinten biegt. Yasira tritt ihm in die Kniekehle, zwingt ihn auf die Knie und kehrt damit den Größenvorteil um. »Hör zu, Arschloch«, flüstert sie in sein Ohr. »Ich bin eine Beamtin des Bundeskriminalamts, Arschloch. Das ist die Polizei. Verstehst du das, Arschloch? Es bedeutet, ich kann dich so oft Arschloch nennen, wie ich will, Arschloch. Aber wenn du, Arschloch, mich Schlampe oder Nutte nennst, dann ist das Beamtenbeleidigung. Also wie hast du mich gerade genannt, Arschloch?«
»Gar nichts«, stammelt der Mann. »Ich hab gar nichts gesagt.«
»Aha.«
Yasira ist eine coole Socke und eine großartige Hauptfigur, weil sie eben nicht immer so cool ist. Der Fall geht ihr an die Nieren. Sie hat eine Tochter, die so alt ist wie das Opfer. Es setzt der Hauptkommissarin zu, dass die Rechten der Polizei einen Schritt voraus zu sein scheinen und dass sie die Eskalation der Stimmung nicht verhindern kann. Doch dann ist es ihre Tochter, die sie auf den entscheidenden Gedanken bringt. Ihre Tochter folgt einer Influencerin, die komplett virtuell ist, aber vollkommen echt aussieht. Wenn es möglich ist, solche Videos zu produzieren, ist es dann auch möglich, frei verfügbares Bildmaterial aus dem Internet als Grundlage für Videos zu nehmen? Sprich, was, wenn das Lena-Video fake ist? Eine gewagte Theorie.
Noch wissen wir nicht, ob an Yasiras Verdacht überhaupt was dran ist, sagt Michael. Er ist der Älteste im Team und der Skeptischste. Er ist es einfach gewohnt, seinen Augen zu trauen. Ja, sagt Yasira. Aber es würde erklären, warum wir zu Lenas Vergewaltigern keinerlei Spuren gefunden haben. Eine andere Erklärung wäre, dass wir zu doof waren, welche zu finden, grummelt Michael.
Autor Marc-Uwe Kling hat mit Views einen spannenden und erschütternden Thriller vorgelegt, der sehr eindeutig zeigt, welche Gefahren ein Missbrauch künstlicher Intelligenz birgt und wie leicht sich unsere Gesellschaft spalten ließe. Gleichzeitig schafft er es, sich seinen lockeren Erzählton zu bewahren, ohne zynisch zu werden oder zu verharmlosen. Marc-Uwe Kling ist zwar kein Schauspieler, aber ein sehr versierter Vorleser seiner Texte, was er auch hier wieder beweist. Die Hauptfiguren charakterisiert er eindeutig und setzt die richtigen Zwischen- und Untertöne. Das zieht einen sofort in seinen Bann. Das Hörbuch Views ist zwar nichts für Zartbeseitete, aber die Fragen, die es aufwirft, sind so brennend wichtig, dass man ihm nur viele Hörerinnen und Hörer wünschen kann.
Leonie Berger über Views von und mit Marc-Uwe Kling, gerade erschienen bei Hörbuch Hamburg. Wenn es um Klassiker der deutschsprachigen Literatur geht, dann steht natürlich Goethes Faust ganz oben auf der Liste. Das ist auch in den Lehrplänen für die hessischen Schulen so. Ohne den Faust kein Hessen-Abi, so hieß es bisher. Doch jetzt soll das plötzlich nicht mehr gelten. Was ist da los? Fuck you, Goethe? Tamara Maschalkowski ist der Sache nachgegangen.
Das also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholast. Der Kasus macht mich lachen.
Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.
Faust bringt nicht nur Mephisto zum Schwitzen. Auch viele Schülerinnen und Schüler haben schon über Goethes Werk gebrütet. Seit 2008 ist Goethes Faust in Hessen prüfungsrelevant für das Abitur. Doch 2026 wird es anders sein. Denn ab kommendem Schuljahr fliegt Goethes Faust von der Leseliste fürs Abi. In einem schriftlichen Statement des Kultusministeriums heißt es:
Durch die Festlegung des Kleist-Dramas als verbindliche Grundlage für die schriftlichen Prüfungsaufgaben im gemeinsamen Pool der Länder und das verpflichtende Themenfeld Q22 Soziales Drama und Politisches Theater, in dessen Rahmen Büchners Drama Wojciech gelesen wird, stehen bereits zwei Dramen auf der Leseliste. Durch den Verzicht auf Faust und die Benennung des Romans Der Prozess ist die Leseliste ausgewogen im Hinblick auf die Gattungen.
Mit Jenny Erpenbecks Heimsuchung steht es also 2-2 für Drama gegen Roman. Out sei Goethe deswegen aber laut Kultusministerium nicht. Er könne trotzdem im Unterricht gelesen werden. Manch ein Abiturient mag sich über diese Änderung freuen, doch längst nicht alle. Die 19-jährige Emilia von der Malsburg zum Beispiel sieht das anders. Sie hat gerade an der Elisabethenschule in Frankfurt ihr Abitur abgelegt.
Es ist eines der bedeutenden Werke, einfach eben, weil es so eine lange und spannende Geschichte auch ist. Das umfasst unfassbar viele Thematiken, Menschenbilder von Gott und dem Teufel. Also es ist wahnsinnig viel Inhalt.
Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Frankfurter Goethehauses, hat sich in ihrer Schulzeit auch nicht mit dem Faust beschäftigt.
Hat mir auch nicht geschadet.
Allerdings hat die Germanistin das Werk später sehr wohl gelesen und seine Relevanz entdeckt. Ihr Fazit: Faust zu lesen lohnt sich.
Ich würde sagen, es ist eines der größten Kunstwerke der deutschen Sprache, die wir haben. Und es ist nicht zuletzt auch eines der meist übersetzten. Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass es eins der meistgelesenen ist in den letzten 200 Jahren mit einer ungeheuren Wirkung bis hin in die Alltagssprache. Insofern, in dieser Rolle ist eigentlich der Faust nur vergleichbar in anderen europäischen Ländern, etwa mit der Rolle von Shakespeares Werken oder mit Dante in Italien.
Die Direktorin des Goethehauses weist auf die Vorteile eines Kanons hin, besonders für eine Einwanderungsgesellschaft.
Weil es etwas ist, was uns verbindet, worüber wir uns austauschen können. Also einfach ein etwas, ja, das kenne ich auch, dazu kann ich auch was sagen. Und wir bieten es an als etwas, das ist etwas, was in unserer Geschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat.
Gute Argumente dafür, dass der Faust doch bleibt. Und ganz verschwindet Goethe für die Abiturienten 2026 nicht. In der Oberstufe kommt er zum Beispiel im Themenfeld Sturm und Drang immer noch vor. Auch Faust soll nicht komplett gestrichen werden. Es gibt Pläne, diesen Klassiker zum Landesabitur 2027, spätestens 2028, wieder auf die Liste zu nehmen. Dann heißt es wieder:
Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Bis dahin aber macht der Faust erstmal Pause.
Tamara Maschalkowski über das vorübergehende Verschwinden von Goethes Faust aus hessischen Lehrplänen. Und das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer.